Hallo, liebe Zuhörer. Heute geht es weiter mit den Geschichten, die mein Leben schrieb. Und zwar mit der Fortsetzung von den letzten beiden Malen, wo es um den Sommer 2013 ging, der sehr ereignisreich für mich war. Und das letzte Mal hatte ich ja erzählt, wie ich aus dem Haus meines Vaters letztendlich hinausgeworfen wurde und mich dann mit Viktor im September 2013 dann bei ihm getroffen hatte und 4 schöne Tage mit ihm verbracht hatte. Und daran möchte ich jetzt anknüpfen, wie es dann weiterging. Es war dann unsicher, wann Viktor und ich uns wiedersehen könnten, weil es mein letzter Aufenthalt erstmal war für diesen Sommer und für dieses Jahr. Und auch Viktor im September dann wieder nach Paris fahren würde. Er hat in der Zeit immer mehrere Monate in der Sommerzeit in Zaftat verbracht und ist dann aber über den Herbst bis Frühjahr in der Regel dann immer wieder nach Paris zurückgefahren. Dort lebt er mit seiner Frau und seine 2 Söhne leben auch in Paris. Und die 2 Jahre zuvor war er erwerbstätig gewesen in Paris und irgendwie war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, wieder nach Paris zu gehen. Seine Familie ist ja im Bosnienkrieg, also 1992, als der Bosnienkrieg stattgefunden hat, sind sie letztendlich dann über Deutschland nach Paris gekommen. Viktor hat erst in Sarajevo noch gekämpft für die Bosnier und seine Familie, also seine Frau und seine 2 kleinen Söhne damals, hatte er dann nach Deutschland geschickt, weil es eben zu gefährlich war in Sarajevo, dort wo sie früher gelebt haben. Und ist dann aber ein Jahr später dann auch nach Deutschland gegangen, weil er keinen Sinn gesehen hat, in diesem Krieg dann weiter zu kämpfen. Und dann sind sie über Deutschland letztendlich nach Paris ausgewandert und haben dort ihr Leben weiter aufgebaut. Und letztendlich hat sich aber Viktor in Paris nie wohlgefühlt. Das ist nicht seine Welt. Also er ist ja ursprünglich eben kroatischer Bosnier, lebt aber seit, ich glaube, 1994 in Paris hauptsächlich und hat sich aber in den letzten 10 Jahren immer im Sommer mehrere Monate hat er in Zaftat eben verbracht und ist aber immer wieder zurückgegangen nach Paris, teilweise um dann auch Geld zu verdienen, wobei ihm das als Manifestor sehr schwer fällt, vor allen Dingen in seinem Beruf. Er ist Maschinenbauer und dann hat er in diesen großen Firmen kaum Möglichkeiten, wirklich selbstbestimmt als Manifestor zu arbeiten. Das machte ihn dann immer letztendlich auch kaputt und hat es deswegen meistens nicht lange ausgehalten in einem angestellten Job. Vor allen Dingen als Ausländer in Paris bekommt man dann auch als Maschinenbauer auch nur die Jobs quasi, die die Franzosen dann nicht machen wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war es 2013 eben so, dass er zwar schon wusste, dass er keinen neuen Job erstmal annehmen wollte, weil er sich noch von dem letzten Job erholen musste. Und für ihn kam, aber ihm kam es irgendwie nicht in den Sinn, noch länger in Zaftat zu bleiben, warum auch immer. Zu der Zeit war es ja auch noch so, also hat sich ja unsere Beziehung, war ja quasi erst am Anfang, sich tiefer zu entwickeln. Er war oder ist ja auch heute noch mit seiner Frau zusammen, die wusste von seinen Affären schon etwas, aber sie wusste nichts Konkretes. Und für ihn stand es auch nicht in Frage, sich irgendwie jetzt von ihr zu trennen oder ihr irgendwie was von mir zu erzählen. Also auf jeden Fall war der Stand der Dinge, dass die Frau und seine Familie von seinen Affären und auch von mir nichts wusste. Und so war dann die Situation im September 2013, dass er im September irgendwann wieder nach Paris zurückkehren würde. Ich bin dann nach Deutschland wieder. Und es war total unklar, wann wir uns wiedersehen würden, weil Viktor dann erst wieder ja, im Frühjahr, Sommer nach Zaftert kommen würde. Ich zwar dann im Herbst 2013 auf jeden Fall mit meinen Kindern nach Zaftert gefahren bin, aber dort wäre ja dann Viktor nicht mehr gewesen. Und wir also nicht wussten, wie wir und wann wir uns treffen würden. Und dann war es so, dass ich dann in Deutschland eben zurückgekehrt war und wir natürlich auch weiterhin E-Mail-Kontakt hatten. Er mir aber nicht gesagt hatte, wann er vorhatte, nach Paris zurückzufahren. Er fährt oder ist zu der damaligen Zeit immer mit dem Auto gefahren, die ganze Strecke, also 2000 Kilometer, mit seinem Auto alleine in einem durch. Da war er dann immer den ganzen Tag unterwegs. Und ich wusste zwar, dass er irgendwann im September fahren würde, aber er hatte mir nicht genau gesagt, wann. Und irgendwann bekomme ich von ihm eine E-Mail. Ja, also er wäre jetzt in Paris angekommen und ich war etwas überrascht, dass er plötzlich in Paris war und mir gar nicht gesagt hatte, wann er denn losfahren würde. Und ich habe gemerkt, dass seine E-Mail wirklich sehr kurz angebunden war und habe irgendwie gespürt, weil ich sowieso auch sehr fühlig bin, dass irgendwie was nicht stimmte, dass er irgendwie auf mich wohl sauer war und auf jeden Fall so zurückhaltend war. Und daraufhin habe ich ihm dann geschrieben, was denn wäre. Mir wäre aufgefallen, dass er eben so zurückhaltend ist und ja, was denn los sei. Und dann habe ich eine ganz, ganz böse Mail von ihm bekommen. Also hat mich richtig gehend beschimpft und war richtig wütend, hat mir alle möglichen Sachen an den Kopf geknallt. Und seine Hauptaussage war, dass es quasi, dass von mir unmöglich gewesen wäre, dass ich ihn nicht eingeladen hätte, zu mir nach Hause zu kommen, als er auf dem Weg von Zaftert nach Paris war. Und da war ich etwas perplex, weil er hatte mir, wie gesagt, noch nicht mal geschrieben, wann er überhaupt fährt. Und da er bisher immer irgendwie meine ganzen Einladungen und so weiter, also ich hatte ihn schon öfter mal eingeladen gehabt, mich besuchen zu kommen und so, das hat er aber nie gemacht. Es war ja auch immer so, dass ich quasi zu ihm kommen musste, musste jetzt in Anführungsstrichen, ne, aber dass das irgendwie immer der Part war, der von mir erwartet wurde und den ich auch dann auch gemacht habe. Und jetzt plötzlich erwartet er von mir, dass ich ihn einlade, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wann er überhaupt fährt. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, also das wäre echt ein Missverständnis. Das tut mir echt leid, weil natürlich es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn er mich gefragt hätte, kann ich bei dir vorbeikommen? Natürlich, ich hätte mich ja total gefreut. Aber dass ich das eben nicht gewusst hätte und noch nicht mal wusste, wann er überhaupt losfahren würde und ich davon ausgegangen bin, wenn er gerne vorbeigekommen wäre, das wäre ja auch Manifestor-like gewesen, dass er das quasi initiiert, mich fragt, ob er kommen kann und mir vor allen Dingen mich vorher informiert, dass er gerne kommen möchte. Und dann haben wir jede Menge E-Mails hin und her geschrieben und haben das dann auch geklärt und uns dann auch versöhnt. Ich bin auch dann einfach auf seinen Tonfall überhaupt nicht eingegangen, weil ich wusste, dass er schreibt mir das aus irgendeiner Enttäuschung eben heraus und dass aus dieser Enttäuschung eben so wütend war und habe dann auch festgestellt oder auch bei mir festgestellt, dass wir beide eben irgendwie traurig darüber waren, dass wir nicht wussten, wann wir uns überhaupt wieder treffen würden. Und dann habe ich halt geschrieben, weil er hat dann auch, weil ich dann sagte, ja, du kannst mich jederzeit besuchen kommen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und er mir dann aber klar machte, dass er erstens kein Geld hätte und zweitens auch nicht gerne reisen würde. Ja, und dann habe ich halt von mir aus angeboten, du, ich habe auch kein Problem, nach Paris zu kommen. Also ich reise total gerne. Und wenn es eben die Möglichkeit ist, dass wir uns irgendwie mal treffen und dann, dass er nicht gerne reist und auch nicht das Geld dafür hat, dann würde ich eben nach Paris reisen. Und ja, und da hellte sich schon die Laune bei ihm und bei mir auch auf. Und es war Ende September. Und dann haben wir halt zusammen überlegt, wann es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ein Fenster gibt, wo wir uns treffen können. Also er hatte jetzt keine bestimmten Termine, war ja auch nicht erwerbstätig und so, aber ich hatte schon in diesem Jahr ja schon einige Termine, meine Ausbildung in Wien mit dem Human Design. Da waren einige Wochenenden in Wien eben angesetzt, dann in den Herbstferien eben mit meinen Kindern wegfahren, verreisen. Und auch die Zeit aufzuteilen, die Betreuungszeit der Kinder aufzuteilen, da mit Robert eben, da waren halt so ein paar Sachen und ich habe mal in meinen Kalender geguckt und da kamen nicht so viele Wochenenden in Frage, beziehungsweise Wochenende war eigentlich nicht so gut möglich, weil Victor sich ja heimlich mit mir treffen wollte und ich dann ein Hotel buchen musste und er aber an den Wochenenden ja seine Frau da ist. Also das wäre ein schlechter Zeitpunkt, um sich zu treffen, also sprich unter der Woche. Und unter der Woche war es für mich schwierig, weil ich ja da auch die Kinder zu versorgen hatte. Und ja, also es war dann so, dass es kaum Möglichkeiten gab, in diesem Jahr überhaupt sich noch treffen zu können. Und dann habe ich aber in meinem Kalender gesehen, dass der 3. Oktober bei uns in Deutschland hier ein Feiertag ist und dass ich an diesem 3. Oktober auch nicht für die Betreuung der Kinder zuständig war, sondern dass eben Robert dran war. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ja, ich könnte ja am 3. Oktober für 2 Tage kommen. Also ich hatte quasi nur 2 Tage Zeit. Und dann, ja, ist das ganz spontan entstanden. Das war echt lustig, weil ich glaube, es war dann der 30. September, als wir uns eben das ausgemacht hatte, dass ich dann zum 3. Oktober eben zu ihm nach Paris kommen würde. Und ja, und dann, das war wieder ja eine Reaktion und eine spontane, und spontane Reaktionen sind für mich echt immer super, weil dann funktionieren die Dinge wie am Schnürchen. Es war dann überhaupt gar kein Problem, irgendwie noch ein Hotelzimmer zu finden. Er hatte mir dann gesagt, ich sollte eben schauen, er würde im Norden von Paris wohnen, dass ich möglichst im Norden halt ein Zimmer finde. Und ich wusste ja gar nicht seine genaue Adresse, habe dann im Internet geguckt und habe auch dann ein schönes Hotel gefunden, kleines, günstiges Hotel in der Nähe von Montmartre. Wie sich herausstellte, war genau in dieser Gegend eben eine U-Bahn-Station, Metrostation, die eine Linie hatte direkt zu ihm, also wirklich nur 20 Minuten mit der Metro entfernt. Also es passte alles super und ich hatte dann auch nach einer Zugverbindung geguckt, aber dadurch, dass das so kurzfristig war, war die Zugverbindung doch sehr teuer geworden. Und dann habe ich überlegt, ich hatte 2013 ein neues Auto, ein neues gebrauchtes sozusagen, mir zugelegt, ein Audi Cabriolet A3. Sehr schön und schick. Also ich hatte ja 2 Jahre lang kein Auto gehabt. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich hatte ein Familienauto gehabt und habe dieses Familienauto, als es dann älter wurde und meine Familie sich ein bisschen verkleinert hatte, mir eben diesen A3 Audi Cabriolet gegönnt. Und dachte, naja, dann fährst du einfach so völlig naiv, habe mir keine großen Gedanken gemacht, fährst du einfach mit dem Auto dann nach Paris. Ja. Habe mir dann zwar das schon vorher angeguckt, wie ich dann zu diesem Hotel komme und ja, habe mir das dann bei Google Maps auch ausgedruckt, planmäßig, aber sonst, ich hatte keinen Plan von Paris gehabt. Ich habe zwar ein Navigationssystem in meinem neuen Auto gehabt, aber habe das nie benutzt, weil ich mag kein Navigationssystem. Ich komme immer sehr gut überall hin ohne ein Navi und hatte auch nicht vor, das zu benutzen. Und ja, habe mich dann wirklich auf den Weg gemacht am 3. oder 2. Oktober, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, bin ich morgens losgefahren und habe damit gerechnet, dass ich eben dann mittags, nachmittags dann da bin. Und hatte mit Viktor eben ausgemacht, dass wir uns dann nachmittags im Hotel treffen würden und am nächsten Tag auch dann nochmal. Da wäre ich den ganzen Tag da gewesen. Oder war ich dann den ganzen Tag da? Und er war ja nicht erwerbstätig, es war unter der Woche, seine Frau war auch nicht da. Und so war das dann geplant. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und ja, und das wurde dann sehr interessant, weil bis nach Paris bin ich auch gut natürlich gekommen und ich hatte dann doch mein Navigationssystem dann vor Paris eingeschalten. Und hatte auch die Straße eingegeben, wusste aber nicht, dass dieses Navigations-, also die Software zwar schon so grob in Paris quasi Bescheid wusste, aber nichts konkreter. Also, da hätte man ein zusätzliches Programm eben haben müssen. Das wusste ich aber nicht. Und dann dachte ich, naja, gut, also ich kann ja erstmal einfach nach Paris reinfahren und dann wird sich's schon irgendwie finden. Und ich hatte aber auf Google Maps mir eigentlich eine andere Route überlegt und bin, also mich bringt dann das Navigationssystem, deswegen fahre ich so ungern mit Navigationssystem, bringt mich immer von meiner Intuition weg. Also ich weiß eigentlich mal ziemlich genau intuitiv, wohin ich muss, also in welche Richtung und finde die Dinge intuitiv, ohne eigentlich großartig auf eine Karte zu gucken. Und wenn ich das Navigationssystem anhabe, dann lenkt mich das von meiner Intuition ab. Und so war das auch hier. Und das Navigationssystem hat mich dann nicht auf den Außenring gebracht von Paris, wo ich dann einfach Paris umfahren hätte und in den Norden gekommen wäre, sondern hat mich dann direkt rein in die Stadtmitte von Paris geschickt. Und als ich das dann bemerkt hatte, war es schon zu spät. Dann war ich schon mittendrin in Paris und ich war um die Mittagszeit, ich bin ziemlich früh losgefahren, bin auch wirklich gut durchgekommen bis Paris und war dann um die Mittagszeit dann mitten in Paris und bin natürlich to total in den Stau gekommen und bin einmal quer durch Paris gefahren. An der Seine entlang, an den ganzen Sehenswürdigkeiten, an der Champs-Élysées, am Arc de Triomphe. Und also ich habe eine Sightseeing-Tour dann schon gemacht, war aber die ganze Zeit natürlich im Stau. Und ja, und ja, ein paar Kilometer bevor ich dann zu dem Hotel ankommen sollte, war ich dann schon, ich weiß nicht wie lange in Paris, weil es eben ein einziger Stau war, war ich dann kurz, also ein paar Kilometer vor meinem Ziel und dann sagte mein Navigationssystem Offroad. Ich gedacht, na prima. Also er hatte, konnte halt die Straße mich dort nicht genau dahin navigieren, sondern quasi nur ins Stadtzentrum. Gut, dann habe ich gedacht, ja gut, also Französisch spreche ich nicht besonders gut, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht. Also das hatte ich mal in der Schule gehabt, Französisch, vor 30 Jahren oder 25 Jahren. Ich wollte dann auch nicht großartig fragen und dachte, naja, gut, und Schilder gab es auch nicht so viele. Also es gab zwar einige Schilder zu Sehenswürdigkeiten, aber da, wo ich jetzt hin wollte, da gab es kein Schild. Und dann bin ich einfach nach der Intuition gefahren. Also ich wusste ja so ungefähr die grobe Richtung. Also bin ich einfach meiner Intuition gefolgt. Das war super. Weil ich konnte es ja dann kaum glauben. Ich habe dann tatsächlich den Platz, ich bin zu dem Platz gekommen, wo mein Hotel in der Nähe war. Und ich wusste ja, wie der hieß. Und plötzlich war ich auf diesem Platz. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. keine Ahnung gehabt, wie ich da hingekommen bin, aber es war wohl irgendwie geführt. Meine Intuition hat mich dorthin gebracht. Das war natürlich total super. Und dann habe ich mir ein Parkhaus gesucht, habe das, beziehungsweise habe ich dann auch sehr schnell gefunden, bin in das Parkhaus und dann in mein Hotel. Das hat auch alles wunderbar geklappt und Viktor kam mich dann besuchen. Es gab dann zwar noch eine kleine Auseinandersetzung mit dem Hotelbesitzer, der das wohl nicht so toll fand, dass ich irgendwie Männerbesuch bekommen habe. Aber ja, letztendlich konnte ich das dann auch klären. Und Viktor und ich haben wirklich anderthalb wundervolle, schöne Tage verbracht in Paris. Er ist nicht über Nacht geblieben, sondern ist immer abends dann kurz bevor seine Frau auch von der Arbeit dann zurückgekommen ist, ist er eben wieder zurückgefahren. Und am nächsten Tag kam er halt wieder, auch so um die Mittagszeit. Und dann sind wir auch durch Paris auf dem Montmartre spazieren gegangen. Und ja, also das war ein ganz besonderes, schönes Erlebnis. Und ich konnte keine 2 Nächte bleiben, also weil ich an dem darauffolgenden Tag, das war dann ein Samstag, also ich war Donnerstag, Freitag in Paris und am Samstagmorgen um 10 Uhr hatte ich eine Generalprobe oder eine Einspielprobe auf einem Konzert mit meinem Orchester. Einen kleinen Auftritt, also jetzt keinen besonders großen Auftritt, aber ich musste halt um 10 Uhr dort sein, weil wir um 11 oder um 12 Uhr dann unseren Auftritt hatten auf diesem kleinen Konzert. Es war so ein Gemeinschaftskonzert mit so einem anderen Orchester bzw. einer Big Band. Und deswegen war mir klar, dass ich ja am Abend von dem Freitag eben zurückfahren musste, wollte. Also ich wollte dann zurückfahren. Und Viktor hatte mir noch gesagt, ja, also am besten fährst du dann so gegen 8 Uhr los, weil dann ist der Berufsverkehr schon in der Regel vorbei und dann gerätst du nicht in Stau. Und das hätte auch ganz gut gepasst. Also ich habe mit so 5, 6 Stunden Fahrt gerechnet, eben nach Hause, weil ich mir dachte, es wird nicht so viel los sein auf den Autobahnen. Abends, Freitagabends, währenddessen, wenn ich früher gefahren wäre, dann wäre es schon enger geworden. Naja, also wir haben dann noch, er ist dann, glaube ich, um 6 oder um 7 ist er eben gegangen. Und ich habe dann noch gewartet bis 8 Uhr. Ich hatte aber das Hotelzimmer gebucht gehabt für die Nacht noch, nur habe ich dann eben dort nicht mehr geschlafen, weil sonst hätten wir ja aus dem Hotelzimmer schon morgens um 11 rausgemusst. Und damit wir das Hotelzimmer noch haben bis abends, hatte ich das dann darüber auch gebucht. Und hatte mir, weil ich ja schon wusste, dass mein Navigationssystem in Paris selber ja nicht funktioniert, hatte mir auf Google Maps das nochmal angeschaut, wie ich da am besten wieder rauskomme und wie ich auf diesen Autobahnring von Paris komme. Und ja, hatte mir das nochmal angeschaut und fahre um 8 Uhr, setze ich mich ins Auto und fahre los. Hab aber, es war schon dunkel und es war natürlich dort, wo ich war, also mit dem Parkhaus, als ich rausgefahren bin, waren dann lauter Einbahnstraßen. Und am Montmartre ist es dann auch so, dass es eben rauf und runter geht, jede Menge Einbahnstraßen, keine rechten Winkel. Also ich habe total die Orientierung verloren. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich bin da hoch und runter und in die Einbahnstraßen und ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Hatte keine Ahnung. Es war auch dunkel, konnte auch keine Schilder lesen, hätte mir eh nichts genützt, weil ich ja auch keinen Plan hatte oder so. Und dann habe ich mich wieder der Intuition anvertraut und bin einfach nach Gefühl gefahren. Und ich meine, ich wusste so die grobe Richtung mal wieder, also vom Gefühl her. Und dann habe ich irgendwann so nach einer halben Stunde habe ich gedacht, also jetzt musst du vielleicht doch irgendwie mal fragen, weil ich hatte wirklich keinerlei Ahnung, wo ich überhaupt bin. Also keine Ahnung gehabt. Und als ich dann schon überlegt hatte, okay, jetzt musst du dann wohl doch mal fragen, tauchte genau das Autobahnschild auf, wo ich hin wollte. Und ich habe gedacht, das ist ja wie ein Wunder, dass also die Engel führen mich sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Ich konnte es eigentlich überhaupt nicht glauben, das war unfassbar. Also wirklich ohne irgendwie zu wissen, wo es hingeht, habe ich genau die richtige Ausfahrt gefunden, bin dann auf die Autobahn, bin aber dummerweise doch in den Berufsverkehr gekommen und habe noch mal eine Stunde gebraucht, bis ich überhaupt dann aus Paris dann draußen war. Und dann konnte ich auf der Autobahn auch wirklich ein ganz schönes Stück, also ein kleines Stück, dann auch schön fahren. Und dann fing es aber in Frankreich, eigentlich kurz nach Paris, dann plötzlich an, furchtbar anzuregnen. Also das war nicht nur ein normaler Regen, sondern das war, es hat geschüttet wie aus Eimern. Es hat so stark geregnet, dass man überhaupt nichts mehr sehen konnte, also nicht mehr, ja, mehr als 20 Meter weit sehen konnte. Also ich konnte damit auch nicht mehr besonders schnell fahren, also so 50, 60, weil einfach die Sicht unglaublich schlecht war. Es war dunkel. Und dieser Regen, das ging eine Stunde lang, hat es so heftig geregnet und ich konnte eben nur 60 Stundenkilometer fahren. Und es war wahnsinnig anstrengend. Also sich zu konzentrieren, nichts zu sehen. Es war dunkel. Ich war ja eigentlich auch müde, weil ich ja den ganzen Tag mit Viktor zusammen war. Und es war, da war ja auch dann auch schon spät. Es war dann schon 11 Uhr. Und so bin ich dann durch Frankreich gefahren, im strömenden Regen. Das war das eine. Und dann bin ich dann auch so müde geworden, nachdem der starke Regen dann aufgehört hatte. Da war ich immer noch in Frankreich. Regnete es aber immer noch, aber so, dass ich nicht mehr so langsam fahren musste. Aber ich war ziemlich müde und musste immer wieder Pausen machen, kurz anhalten, mal die Augen schließen, 5 Minuten, um dann weiterzufahren. Und dann kam ich nach Deutschland. Es regnete immer noch. Ich hatte mein Auto ja erst ein paar Monate gehabt und wusste noch nicht so genau, wie das, beziehungsweise war noch nicht so eingespielt mit dem Tanken und wann man rechtzeitig tanken muss und so weiter. Und ich hatte zwar schon die Tankanzeige im Blick gehabt, aber dadurch, dass ich eben mich so konzentriert hatte bei dem Regen, habe ich nicht so sehr darauf geachtet. Und ich war dann schon in Deutschland über die Grenze und ein Stück gefahren. Und kurz nach Kaiserslautern fing die Tankleuchte an zu leuchten. Und da habe ich gedacht, na ja gut, also ich habe noch so und so viele Kilometer. Das steht ja dann da, wie viele Kilometer man auch noch fahren kann. In der Regel sind es, glaube ich, so um die 100 Kilometer. Habe ich gedacht, na ja gut, also das reicht dann noch, um zur nächsten Tankstelle zu kommen. Und habe mir nichts bei gedacht. Und ich bin gefahren, gefahren. Es kam keine Tankstelle. Es kam keine Tankstelle. Da habe ich gedacht, das kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Also es muss doch jetzt irgendwie mal bald eine Tankstelle kommen. Aber es gab tatsächlich keine Tankstelle mehr. Also ich hatte hinter Kaiserslautern, als dann die Tankleuchte anfing zu leuchten, war ich kurz vorher an einer Tankstelle vorbeigekommen. Und dann in der Regel kommen ja alle 30 bis 50 Kilometer, kommt er dann an der Tankstelle. Aber das ist auf dieser Strecke nicht so. Und das wusste ich nicht. Auf jeden Fall war es dann auch schon sehr spät. Es war dann schon 1 Uhr nachts und keine Tankstelle weit und breit. Und als dann die Tankanzeige und die Kilometeranzeige also immer kleiner wurden und ich dann nur noch 20 Kilometer hatte, also Benzin für 20 Kilometer, gedacht, okay, jetzt muss ich doch mal schauen, ob demnächst irgendwie eine Tankstelle kommt. Ich bin dann auf dem Parkplatz gefahren. Ich hatte nämlich einen Straßenatlas dabei und habe dann halt geguckt und habe gesehen, es kommt tatsächlich keine Tankstelle. Also zwischen Kaiserslautern und letztendlich Oberursel gab es keine Tankstelle. Und das finde ich dann schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Also ich fahre jetzt einfach bei der nächsten raus, aber es war ja mitten in der Nacht, also Tankstellen haben dann ja in der Regel zu. Ich hatte gerade in diesem Sommer mein erstes Smartphone mir zugelegt. Ich hatte vorher kein Smartphone gehabt und habe auch das Smartphone eigentlich wirklich zum Googlen oder so eigentlich gar nicht genutzt. Und habe es ja zum ersten Mal quasi auch dafür mal genutzt, zu googeln, welche Tankstelle gibt es an diesem Ort und wann macht die Tankstelle auf. Und ich habe mir dann schon gedacht, ich habe dann gegoogelt, die und die Tankstelle gibt es in dem Ort, da wäre ich auch gerade so hingekommen mit meinem Benzin und hatte mir dann schon überlegt, okay, also dann, weil die erst dann am frühen Morgen wieder aufmachte, dann stelle ich mich einfach dahin und schlafe im Auto und tank dann am Morgen und fahre dann nach Oberursel und komme dann noch rechtzeitig zu dieser Probe bzw. zu dem Auftritt. Und dann habe ich aber auch noch gegoogelt, dass es wohl einen Tankautomaten gibt. Und dann konnte ich auch mein Navigationssystem dann mal einsetzen, weil ich wusste, ich kann jetzt keine Zeit damit vergeuden, irgendwie ja mit meiner Intuition irgendwas, also einen Tankautomaten zu finden, und habe dann die Adresse in das Navigationssystem eingegeben. Und dann hat mich ja das Navigationssystem zu diesem Tank Automaten gebracht. Das hätte ich nie und nimmer gefunden. Das war in einem Gewerbegebiet abseits von dieser Ortschaft, die auch nicht so groß war. Und ich komme dahin und meine Tankanzeige war wirklich, ich hatte nur noch, ich glaube, 3 Kilometer oder so. Es war wirklich bis auf den letzten Tropfen, fast bis auf den letzten Tropfen, habe es aber geschafft. Und komme zu diesem Tankautomaten und dann war dieser Tankautomat nur für Diesel und ich war so glücklich, weil ich hatte tatsächlich einen Dieselmotor, sprich, es war genau die richtige Tankstelle für mich. Und habe dort dann getankt an diesem Tankautomaten und konnte dann nach Hause fahren und kam dann um 4 Uhr morgens bei mir zu Hause an, fix und fertig, und habe dann Viktor nur eine kurze E-Mail geschrieben, dass ich eben gut angekommen sei, aber nichts jetzt von meiner Geschichte, von meiner abenteuerlichen Fahrt, habe ich ihm nichts erzählt, weil ich ja einfach auch schlafen wollte und musste. Und habe dann die wenigen Stunden geschlafen, war aber wirklich völlig erledigt eigentlich, aber auch sehr, sehr dankbar, dass doch alles so gut ausgegangen ist. Und bin dann ja, genau um 10 Uhr dann in Oberursel bei dieser Probe angekommen. Und ja, und dann standen wir da bei dieser Probe und keiner wusste, was jetzt losgehen würde, wann wir auf die Bühne könnten. Es war völliges Chaos, total unorganisiert. Und ich habe mir nur gedacht, ja, wieso hast du dich jetzt eigentlich beeilt? Oder beziehungsweise, wieso bist du überhaupt so, hast du diese Fahrt so auf dich genommen, ja, wenn vielleicht unser Auftritt gar nicht stattfindet? Und dann habe ich den Leuten so erzählt, was ich in der Nacht erlebt habe. Die haben alle mit großen Augen zugehört, konnten es kaum glauben. Und wir kamen dann doch noch zu unserem Auftritt, allerdings erst ein paar Stunden später. Und so im Nachhinein habe ich mir gedacht, also eigentlich, ja, war das eine Sache in meinem Kopf, wo ich irgendwie wohl dachte, dass ich muss da unbedingt dann da sein. Es war ja auch dann schön, aber ich glaube, es wäre auch völlig okay gewesen, wenn ich eben noch die Nacht in Paris geblieben bin und in aller Ruhe dann nach Hause gefahren wäre. Wobei, dann hätte ich diese interessante, abenteuerliche Geschichte nicht erlebt. Also hat alles immer seine zwei Seiten. Und Victor hatte mir dann auf meine kurze Mail dann geantwortet, das wäre ja typisch Frau, dass ich so lange gebräucht hätte, um nach Hause zu kommen. Und da, wo ich ihm dann zurückgeschrieben habe, ja, also hallo, wieso typisch Frau? Und dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt, was mir alles passiert ist auf dieser Fahrt, ja. Und er kannte mich zu der Zeit ja noch nicht so gut, aber ich glaube, er hat schon erkannt, aha, das sind die Geschichten von Sinaida, weil ich erlebe ja immer so ein bisschen krisenhafte Geschichten, die aber in der Regel immer gut ausgehen. Und diese Geschichte, die war quasi schon fast wie so ein Vorläufer von dem, was mir in den nächsten Jahren dann passieren sollte. Wo quasi mich die Intuition, die mich immer an den richtigen Ort führt, wenn ich mich dann auch wirklich darauf verlasse. Und auf der anderen Seite ja wirklich in solche krisenhaften Situationen zu gelangen und bis auf den letzten Drücker nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert und dann doch immer das Glück zu haben, dass es dann doch funktioniert. Das ist so ein Bild, was sich auch schon vorher in meinem Leben eigentlich immer so ereignet hat. Also immer in diese Krisen zu kommen und dann aber auch immer wieder das Glück zu haben, dass es dann doch irgendwie geht. Ja, das war erstmal die Geschichte für heute und ich freue mich schon auf die Fortsetzung, die ich euch dann das nächste Mal erzähle. Liebe Grüße, eure Sinaida.